Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging, und sagte: Warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott: So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie.
Hallo ihr beiden, ich bin Clara vom MTV. Könnt ihr mir ein paar Fragen stellen?
Klar, stimmt's jetzt.
Und
wer bist du?
Ich bin der Felix.
Super, Felix. Also du und deine Freunde haben vorhin einen echt geilen Auftritt hingelegt. Wie ihr das Dach aufgedeckt und euren Kumpel da rausgelassen habt.
Ja, wie hätten wir den Jens sonst zu Jesus bringen sollen? Ich meine, kein Schwein wollte uns durchlassen.
Aber jetzt mal im Ernst, war er vorher wirklich gelähmt? Er wirkt jetzt echt putzmunter.
Oh Mann, klar war er das. Von Geburt an, weißt du eigentlich, was für eine riesengroße Scheiße das ist, immer auf die anderen angewiesen zu sein? Du kannst ihn ja selbst fragen, wenn er mir nicht glaubt. Jeder kennt Jens hier im Dorf.
Hey, ich glaube dir ja. Aber es muss echt schrecklich sein. Cool, dass ihr euch da um ihn gekümmert habt.
Ja, Jens ist unser Freund. Für Freunde macht man nun mal solche krassen Sachen.
Respekt, und dieser Jesus hat's echt drauf.
Wow, ja Mann, Alter. Wie der einfach so zu dem Jens hingegangen ist und ihm seine Sünden vergeben hat.
Aber ich fand das ein bisschen seltsam. Wie kann einer, der den ganzen Tag nur rumliegt, sündigen?
Keine Ahnung, das musst du Jens schon selber fragen. Jens, komm mal rüber.
Was ist los?
Schon gut. Krass, Jens, dich so zu sehen, die geht's ja wohl putzmunter.
Ja, mir ging's noch nie besser. Das alles dank Jesus. Er hat mein Leben total verändert. Aber jetzt muss ich auch los. Schon splatze ich noch. Ich will das allen weitererzählen.
Wart, Kumpel, komm hin.
Also der Jens, der musste die Geschichte auf jeden Fall weitererzählen und das hat er dann auch gemacht und irgendwann ist die Geschichte dann tatsächlich auch in der Bibel gelandet. Man weiß nicht genau, wie alt das Markus-Evangelium ist. Viele sagen, so etwa 30 Jahre nach Jesus hat er das aufgeschrieben, im Jahr 60 oder 70. Und wir wissen auch nicht genau, ob der Markus seine Informationen von Petrus hatte oder von dem Jens. Wir wissen nur ziemlich sicher, dass der Typ nicht Jens hieß. Das ist das Einzige, was wir wirklich wissen. Aber auf jeden Fall sind die Geschichten so großartig und haben die Leute so verändert und begeistert, dass sie dann irgendwann aufgeschrieben werden mussten. Und wir haben uns jetzt in einer Gruppe gestern mit zwei Konfirmandinnen und zwei Konfirmanden überlegt, was man eigentlich in einer Predigt sagen könnte zu dieser Geschichte. Und eine Predigt, ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist, wenn eine Predigt gut ist, dann funktioniert die eigentlich so, dass sich der Prediger zuerst überlegt, was ist denn die Botschaft von dem Text? Das ist die erste Frage. Und dann stellt man die Frage, was bedeutet denn diese Geschichte für mich und für mein Leben? Und dann kann man noch die Frage stellen, was könnte die für die anderen Leute bedeuten? Weil Menschen sind ja verschieden und nicht alles, was ich wichtig finde, finden Sie oder findet ihr auch wichtig. In der Vorbereitung haben wir schnell gemerkt, dass die Konfis der Meinung sind, dass das, was sie wichtig findet, für alle wichtig ist. Also der Punkt, was finde ich wichtig und was findet andere wichtig, der fällt in eins. Und jetzt das, was die Konfis sich überlegt haben. Erstes Thema, die Botschaft von dem Text. Zunächst mal geht es hier um Gotteslästerung. Und Gotteslästerung bedeutet für die Konfis und für uns heute, wenn wir da davon reden, eigentlich was anderes wie das in dem Text. Gotteslästerung ist zum Beispiel, wenn man immer oh Gott, oh Gott sagt. Oder wenn man flucht oder wenn man lästert oder sich über Gott lustig macht. Und in der Geschichte hier, da kommt ein ganz anderer Aspekt rein. Die Leute werfen Jesus nämlich vor, dass er Gott lästert, nur deshalb, weil er die Sünden von dem Mann vergeben hat. Und das ist jetzt interessant, was hat die gestört, weil uns stört es eigentlich nicht, wenn Jesus die Sünden vergibt. Die Leute hat damals gestört, als sie gesagt haben, die Sünde im Sinn von einer Trennung zwischen Gott und mir, das kann nur Gott aufheben. Nur Gott kann die Schuld vergeben. Und wenn Jesus sagt, ich vergebe dir die Sünde, dann sagt er selber von sich, ich gehöre ganz auf die Seite Gottes. Und das ist die Provokation, das merken wir vielleicht nicht mehr so, aber damals für die Pharisäer war das die Provokation, dass Jesus gesagt hat, ich bin Gott. Und es ist auch für viele Leute heute, vielleicht auch für die Leute, die im Islam aufgewachsen sind, die Provokation. Aber für uns der entscheidende Punkt, Jesus sagt, ich habe die Macht, die Sünde zu vergeben. Das wäre das Erste. Was ist Gotteslästerung? Warum werfen sie das Jesus vor? Weil er sagt, ich habe göttliche Vollmacht, ich gehöre auf die Seite von Gott und kann die Sünde vergeben. Und dann das andere, bei der Botschaft des Textes, die Leute, die zweifeln am Anfang und nach dem Wunder sind sie begeistert. Das ist den Konfis wichtig gewesen, ganz Zum Schluss der Satz, sie priesen Gott. Das wäre auch unser toller Jens, der so begeistert war, immer mit dem Lachen auf dem Mund. Sie priesen Gott. Nicht nur der, ich nenne ihn jetzt, Jens war begeistert, sondern alle Leute über das, was Jesus getan hat. Und was zeigt jetzt dieses Wunder nach Meinung von den Konfis? Das Wunder, das hat etwas mit dem Glauben zu tun. Jesus heilt und er hilft deswegen, weil die Leute, die Freunde von dem Jens und weil der Jens Gott vertrauen. Und noch was anderes mit dieser Bahre und mit dem, dass die das Dach aufdecken, das soll zeigen, dass jeder zu Jesus kommen darf. Nicht nur die besonders tollen Leute, sondern wirklich jeder. Das waren also die Beobachtungen zum Text. Und jetzt die Frage, was bedeutet das für uns heute? Das sind ganze 5 Punkte, die die Konfis da rausgefunden haben. Erstens, Jesus ist beliebt bei den Menschen, sie brauchen seine Hilfe. Und jetzt kommt eine kleine Erläuterung von mir. Wie ist es? Vieles läuft bei uns glatt und vieles ist wahrscheinlich auch damals bei den Menschen glatt gelaufen. Auch damals gab es ja Leute, die zufrieden waren und die gesagt haben, naja, eigentlich passt alles in meinem Leben. Aber es gab wohl auch welche, die gesagt haben, mein Leben, das hat Umwege, da gehen Dinge schief, ich nehme mir was vor und es passiert dann doch anders. Und das waren wohl die, die gemerkt haben, wenn ich zu dem Jesus komme, bekomme ich Hilfe. Und wenn ich mich an ihn wende, dann bleibe ich nicht allein. Deshalb war Jesus damals beliebt und ist er wohl auch heute beliebt, weil er ein offenes Herz hat für die, wo das Leben schief geht und wo man mal in eine Sackgasse stößt oder wo nicht alles so klappt, wie man sich's vornimmt. Also das ist das Erste. Jesus ist beliebt bei den Menschen, sie brauchen seine Hilfe. Und dann das Zweite, wir sollen auf Jesus vertrauen. Das finde ich auch persönlich ganz zentral, dass Jesus nicht so eine Art Psychoratgeber ist, der dann sagt, wie man selber wieder aus dem Problem oder aus der Notlage rauskommt. So nach dem Motto, streng dich an oder hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist nicht der Ansatz von Jesus. Der Ansatz von Jesus ist, dass er sagt, ich möchte dich bei der Hand nehmen und möchte, dass du alles, was dich bedrückt und was dir Probleme macht, dass du mir das sagst und dann werde ich dir dabei helfen. Das ist ganz anders, wie wenn man Jesus nur als Vorbild sieht. Er ist ein Freund für uns, der uns im Alltag hilft und sich freut, wenn wir ihm sagen, was uns auf dem Herzen ist. Also das ist das Zweite, wir sollen Jesus vertrauen. Dann das Dritte, ich kann immer zu Jesus kommen, es gibt keine Einschränkung. Das ist ja das Tolle an dieser Geschichte, dass da nicht nur die Starken und die, die selber drauf haben, zu Jesus kommen können. Ich glaube, deshalb begeistert uns die Geschichte auch so, weil einer, der eigentlich von sich aus gar keine Möglichkeit gehabt hätte, zu ihm zu kommen, die Möglichkeit hat, zu Jesus zu kommen. Und ich denke, das ist auch für uns doch ein Anstoß, wenn wir der Meinung sind, für uns ist Jesus nichts oder vielleicht will der gar nichts mit mir anfangen. Ich bin zu schlecht, ich kann zu wenig. Dass genau in der Situation er auch offen ist für uns und sich freut, wenn wir zu ihm kommen. Am Rand vielleicht noch was zu den Freunden, die dem Gelähmten geholfen haben. So funktioniert manchmal auch das, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, dass nämlich andere jemanden mitnehmen, für ihn beten oder für sie beten und immer wieder zu Jesus einladen und symbolisch diese Person zu ihm bringen, bis derjenige oder diejenige dann selber die Begegnung mit Jesus bekommt und auf Jesus vertraut. Und jetzt das Vierte, Gott vergibt durch Jesus jeden Menschen auf der Welt. Das ist ja die Frage von dem Kumpel, vom Jens, der sagt ja, ich weiß auch nicht, was der genau gesündigt hat. Ist ja interessant, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie schlimm dieser Gelähmte war, ob er viel auf dem Kerbholz hatte oder wenig. Darum geht es Jesus auch nicht. Ihm geht es darum, dass Sünde eine gebrochene Beziehung zum himmlischen Vater bedeutet. Dass ich nämlich nicht mehr mit Gott unterwegs bin, sondern ihm misstraue und meinen eigenen Weg gehe. Und wenn Jesus Schuld vergibt, dann sagt er, ich möchte diese Beziehung wieder in Ordnung bringen und möchte es wieder möglich machen, dass wir mit dem himmlischen Vater zusammen unterwegs sind. Deshalb vergibt er diesem, ich nenne ihn jetzt einfach wieder Jens, die Sünde. Und das gilt auch für uns, egal ob wir ganz, ganz viel Dinge falsch gemacht haben oder eher wenig. Wenn die Beziehung zu Gott nicht mehr stimmt, dann sagt Jesus, ich möchte es in Ordnung bringen, dass du dem Vater im Himmel wieder vertrauen kannst und seine Liebe erfährst. Und jetzt der fünfte Punkt, es war den Konfis auch noch wichtig, Jesus kann heute noch Wunder bewirken. Das ist natürlich jetzt so eine Frage, wie kann ein Wunder heute aussehen? Eine Form von Wundern heute ist, wenn wir erleben, dass Gott unsere Gebete erhört. Also wenn irgendwo in der Schule Krach ist und wir legen das Gott hin und es gibt eine Veränderung, es wird gut. Wenn Streit wieder in Ordnung kommt oder auch wenn Gott Krankheiten heilt, auch das gibt es ja heute noch, dass Gott solche Gebete erhört. Was anderes, wo Menschen sagen, Gott tut Wunder, ist, wenn sie bewahrt werden. Bei einem Unfall oder vor Gewalt oder vor schlechten Einflüssen. Auch das wäre eine Möglichkeit, heute Wunder zu erleben. Soweit die Gedanken von den Konfis. Ich sage sie nochmal, diese fünf Punkte. Jesus ist beliebt bei den Menschen. Sie und wir brauchen seine Hilfe. Wir sollen auf Jesus vertrauen. Ich kann immer zu Jesus kommen, es gibt keine Einschränkung. Gott vergibt durch Jesus jeden Menschen auf der Welt und Jesus kann heute noch Wunder bewirken. Amen.